Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wildview in der Welt zu Hause Podcast. Mein Name ist Hannah, ich hoste diesen Podcast und das tue ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit Greta.
Genau, das bin ich und wir wollen euch ein schönes neues Jahr wünschen. Wir haben jetzt schon 2025 und wir freuen uns, dass das Podcast-Projekt auch in diesem Jahr weiterlaufen kann.
Und dieses Jahr wollen wir mit einer ganz besonderen Folge starten und zwar feiern wir ein kleines Jubiläum. Erklär doch mal, Greta.
Ja, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, als wir am Überlegen waren, wen können wir denn als nächstes interviewen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass mein eigener Austausch ziemlich genau vor 5 Jahren geendet ist. Also ich bin ungefähr Mitte Februar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, zurück nach Deutschland gekommen. Dieses Austauschjahr hat für mich ziemlich viel bedeutet und auch heute noch in meinem Leben spielt es immer noch eine Rolle. Und deswegen fand ich es irgendwie spannend, vielleicht da noch mal länger drüber zu sprechen.
Ich freue mich sehr darauf, auch dich ja so noch einmal besser kennenzulernen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht im neuen Jahr der ein oder die andere neue Person mit dabei ist im Podcast. Von daher, wie alle anderen Interviewgäste, würde ich dich auch einmal bitten, dich kurz vorzustellen.
Ja, gerne. Also ich habe ja schon gesagt, ich heiße Greta und ich wohne im Norden von Deutschland und mache hier eine Ausbildung zur Holzbildhauerin. Genau, und das ist, und ja, nebenbei auch noch viel Wildview-Sachen, im Winter immer ein bisschen weniger, wenn dann so die Tagungszeit wieder anfängt, fahre ich auch immer sehr gerne mit auf Tagungen als Teamerin und bin immer gerne dabei, wenn es um Wildview-Dinge geht.
Und jetzt reisen wir in der Zeit zurück, wenn ich richtig gerechnet habe, über 6 Jahre in die Vergangenheit. Warum hast du dich damals für einen Austausch hier entschieden?
Ja, das Lustige ist, ich wollte eigentlich gar nicht in den Austausch. Also ich hatte gar keine Lust darauf, in den Austausch zu gehen, bei einer fremden Familie zu wohnen. Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Meine Schwester war selbst im Austausch, die ist ein bisschen älter als ich, die war in der USA und wollte mich unbedingt überzeugen, auch in den Austausch zu gehen. Und ich hatte gar keine Lust dazu, was sie nicht verstehen konnte. Und dann haben wir ziemlich spontan selbst einen Austauschschüler aufgenommen. Meine Eltern hatten das eigentlich nicht vor, aber die Gastfamilie ist abgesprungen von dem einen und er brauchte dann schnell eine Übergangsfamilie und es kam dann irgendwie Zufall auf Zufall und dann ist er bei uns gelandet und erst sollte es nur eine Woche sein, dann war er dann doch ein bisschen länger da bis zu den Herbstferien und dann waren wir in den Herbstferien und haben gesagt, hey komm, wir verstehen uns so gut. Du kannst auch noch länger bei uns bleiben. Und es war ein richtig, richtig schönes Jahr. Also liebe Grüße an Arno, an die Schweiz, da kommt er nämlich her. Und er hat mich mitgenommen aufs Mittelseminar. Das ist ein Seminar für Austauschschüler, die gerade in Deutschland sind. Und zur Mitte hin gibt's dann nochmal ein Treffen mit Wildview, wo man eine Stadt kennenlernt, die ein bisschen größer ist. Wir waren in Dresden damals. Und da waren ganz viele Austauschschüler und die waren alle so, wie, du willst nicht in den Austausch, wieso das denn nicht? Und haben mir erzählt, wie schön es eigentlich ist. Und dann habe ich mich ziemlich spontan dafür entschieden, mich doch noch bei Wildview zu melden. Und habe mich, glaube ich, dann Ende April irgendwann beworben. Also ziemlich spät, weil normalerweise bemeldet man sich ein Jahr vorher an oder so. Also ja.
Dann bin ich vielleicht auch ein bisschen zu weit in die Vergangenheit gereist, aber... Für welche Länder hast du dich denn damals interessiert? Also, was stand auf deiner Liste?
Ja, ich habe tatsächlich nur ein Land auf der Liste gehabt und das war für mich Ecuador. Es gab nicht so einen spezifischen Grund dafür. Ich wollte einfach sehr gerne dann auch weiter weg. Ich wollte gerne was kennenlernen, womit ich noch gar keine Berührung hatte. Und mit der USA hatte ich schon relativ viel Kontakt. Meine Schwester war da, ich habe Familie dort und kannte dadurch das Land schon so ein bisschen. Und Europa war mir irgendwie zu dicht dran und bin deswegen auf Südamerika gekommen und kannte von einer Freundin, dass sie auch in dem Jahr, oder von einer ehemaligen Freundin, dass sie auch nach Ecuador gehen wollte. Und deswegen war ich so, ja, okay, eigentlich wollte ich gar nicht so unbedingt in den Austausch, dann gehe ich entweder auch nach Ecuador, dann kenne ich zumindest eine Person dort, oder es klappt halt nicht. Und dann habe ich auch diesen Platz für das Land bekommen und war im Endeffekt sehr froh darüber.
Wahnsinn. Ging es für euch dann gemeinsam in den Austausch?
Sie ist über eine andere Organisation geflogen. Also sie ist mit Rotary rüber und hatte sich da deutlich früher angemeldet als ich. wir sind aber tatsächlich recht dicht aneinander gekommen. Also ich habe in Manta gelebt. Das ist eine Stadt, die hat so ungefähr 200.000 Einwohner. Die ist in der Küstenregion. Also ich war direkt am Strand, konnte da auch zu Fuß hinlaufen von meiner Gastfamilie aus. Und sie war eine Stunde weiter ins Land quasi bei einer Gastfamilie. Wir haben uns im Endeffekt aber, glaube ich, nur 3-mal gesehen in der Zeit, wo wir da waren.
Wahnsinn. Und wie sah das Ankommen aus, die ersten Tage in Ecuador?
Also angekommen, also der Flug dahin war super entspannt. Wurde nach Hamburg gefahren von meinen Eltern und da habe ich dann schon 3 andere Austauschschüler getroffen. Wir hatten alle dasselbe T-Shirt an, deswegen konnten wir uns gut erkennen und sind dann gemeinsam nach Amsterdam rübergeflogen und sind dann in die Hauptstadt nach Quito gegangen, wo wir erstmal 4 Tage oder 3 Tage ein Arrival-Camp hatten. Und das war richtig cool. Da haben wir so ein paar Grundlagen von der Kultur kennengelernt. Wir haben super, super viel Essen kennengelernt. Wir haben irgendwie ständig was Leckeres Neues gegessen. Und das war super schön. Wir haben ein paar Vokabeln gelernt, die für den Anfang ganz wichtig sind, was mir sehr geholfen hat, weil ich gar kein Spanisch konnte am Anfang.
Okay, wow.
Und genau, dann nach 4 Tagen ging es los mit dem Bus. Und wir haben quasi so einen großen Roadtrip gemacht durch das Land, also von Quito aus, und haben überall dann ein paar Austauschschüler abgesetzt, die dann von der Gastfamilie abgeholt worden sind. Und meine Station war dann tatsächlich auch die letzte in Manta. Und da wurden wir dann von unserer Gastfamilie abgeholt.
Und wie sah deine Gastfamilie aus?
Ich hatte nicht nur eine Gastfamilie, aber meine erste Gastfamilie sah so aus, dass ich eine Gastmutter hatte, die alleinerziehend war. Und es gab eine Gastschwester in meinem Alter. Mit der bin ich auch zur selben Schule gegangen. Wir waren zwar nicht in derselben Klasse, aber zumindest auf derselben Schule. Und eine Gastschwester, die ein bisschen älter war, die war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 24. Und die hatte auch noch einen Freund und der Freund hat auch mit uns gelebt. Genau.
Okay. Du hast eben schon einmal erwähnt, dass du mehr als eine Gastfamilie hattest. Wie kam es dazu?
Genau. Also bei mir war es mit der ersten Gastfamilie am Anfang einfach ein bisschen schwierig. Also ich kann gar nicht genau sagen, was so der genaue Auslöser war, aber es hat zwischen uns nicht so richtig gepasst. Also ich habe mich mit meiner ersten Gastschwester super gut verstanden, aber mit meiner Gastmutter, die habe ich sehr selten gesehen. Sie hat halt super viel gearbeitet und hatte deswegen eigentlich nicht so wirklich Zeit für mich. Und hat mir auch gesagt, so, hey, schön, dass du da bist, aber wenn du was machen willst, dann musst du raus. So, was ja im Grund auch ganz okay ist. Ich glaube, so der größte Konfliktpunkt zwischen uns war, dass sie sehr religiös war. Also ich bin in einer Gastfamilie gelandet, die mormonischen Glauben hat. Und ich bin für mich selbst einfach gar nicht religiös, war aber dem Ganzen super aufgeschlossen. Also ich bin mit zur Kirche gegangen. Ich habe nicht direkt mit gebetet vorm Essen, aber ich war respektvoll, habe nicht angefangen zu essen. Aber meine Gastmutter konnte das nicht richtig verstehen, dass ich keine Religion habe oder nicht so ganz an das glaube, was sie auch für wichtig fand. Und dadurch gab es immer super viele kleine Streitigkeiten zwischen uns beiden. Und dadurch, dass ich die Sprache nicht konnte, konnte ich immer nicht so ganz verstehen, was jetzt ihr Problem war. Und ich habe mich irgendwann einfach super unwohl gefühlt und meiner Gastschwester, mit der Jüngeren, habe ich mich sehr gut verstanden, fand das auch ein bisschen schade, als es dann irgendwann zum Wechsel kam, aber ich habe die Area Rep kontaktiert, die wir hatten, und wir haben versucht, darüber zu sprechen, aber es gab einfach super viele kleine Streitigkeiten und wir haben gemerkt, es passt irgendwie nicht so ganz, und sind dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass es für uns besser wäre oder entspannter wäre, wenn ich die Gastfamilie wechseln kann. Aber es gab nicht so genau den Grund, und das gibt's, glaube ich, selten, warum es zwischen Menschen einfach nicht passt. Es kommt manchmal einfach vor.
Danke dir für das Teilen. Wie sah dann deine neue Gastfamilie aus?
Ich bin dann fürs Erste zu meiner Area Rep gekommen. Also die hat nicht direkt in der Nähe gewohnt, aber so eine Nachbarschaft weiter. Und habe dann eine Zeit lang einfach bei ihr geschlafen, was irgendwie auch sehr spannend war. Nochmal so einen ganz anderen Menschen kennenzulernen. Aber man darf bei seiner Kontaktperson nicht wohnen. Das ist von Wifi so vorgeschrieben. Zumindest nicht für die Dauer, damit man eben eine neutrale Person hat. Wenn es irgendwie Konflikte gibt, darf es eben nicht dieselbe Gastfamilie sein. Und sie hat dann aber eine neue Gastfamilie gefunden, die 3 Straßen weiter gewohnt hat als sie selbst. Und genau, die habe ich dann erstmal kennengelernt. Wir waren Eis essen. Wir haben festgestellt, das passt ganz gut. Und bin dann nach ein paar Tagen rüber zu der nächsten Gastfamilie gewechselt. Genau.
Und kannst du vielleicht einmal kurz die Kernaufgaben einer Area Rep zusammenfassen?
Ja, die heißt überall anders. Bei uns hieß sie Area Rep. Es kann aber auch Local Coordinator heißen. Und es ist einfach die Person, die YFU in der Gegend repräsentiert. Und in Deutschland würden wir einfach Betreuerin sagen. Das heißt, ein Mensch, der in der Nähe wohnt, den man kontaktieren kann, wenn man irgendwie Schwierigkeiten hat, sei es mit der Schule oder mit der Gastfamilie oder mit der Sprache oder mit irgendeinem Konflikt, mit dem man nicht weiterkommt. Und es ist einfach ein Mensch, der einem dabei helfen kann, vielleicht auch kulturelle Schwierigkeiten besser zu verstehen. Also manche Konflikte kommen ja auch einfach auf, weil zwei Kulturen aneinander reiben und sich gegenseitig nicht so richtig verstehen können. Oder wenn es eben sprachliche Barrieren gibt. Genau, und dieser Mensch guckt, dass es einem gut geht, dass alles in Ordnung ist. Und genau, wenn es Konflikte gibt, versucht man, die gemeinsam dann zu lösen.
Sehr gut, danke für die Erläuterung. Wie sah dann die neue Familienkonstellation aus?
Ja, die war sehr wild und sehr anders im Vergleich zur ersten. Also wir haben in einem Haus gewohnt, was quasi drei Wohnungen hatte. Also es gab drei Stockwerke, die so aufeinander gebaut worden sind. Und ganz unten hat meine Gastoma gewohnt, also die Oma von meiner Gastmutter. Und mit ihren beiden Söhnen, also meinen zwei Gastenkeln, die haben auch mit unten gewohnt. Dann in der Zwischenetage hat eine andere Familie gewohnt. Die habe ich sehr oft gehört, aber nicht so oft gesehen. Aber manchmal hat man sich schon begegnet. Und ganz oben habe ich dann mit meiner Kerngastfamilie gewohnt. Das war einmal meine Gastmutter und mein Gastpapa. Meine Mutter war Friseurin und der Papa war Koch. Und dann hatte ich noch eine Gastschwester, die war auch 24. Und mit der habe ich mir auch mein Zimmer geteilt, weil es da oben nicht mehr Platz gab. Was aber im Endeffekt auch echt schön war, weil wir uns dadurch viel besser kennenlernen konnten.
Das ist richtig gut. Und dann ging bestimmt parallel schon mittlerweile das Schulleben los.
Die Schule, ja, das war für mich auch ein sehr besonderes Erlebnis und auch, glaube ich, im Vergleich zu vielen, ja, eine besondere Schule, auf die ich gegangen bin. Mhm. Für mich ist es direkt losgegangen. Also ich war bei meiner Gastfamilie. Und am ersten Tag, wo ich da war, haben wir meine Schuluniform besorgt. Die konnte auch nicht warten, die wurde direkt besorgt und gekauft, weil in Ecuador eigentlich an jeder Schule Uniform getragen wird. Was für mich aber echt schön war, weil es irgendwie so den ersten Schultag ein bisschen erleichtert, wenn man sieht anders aus, man kann die Sprache nicht, man kommt von ganz anders her, aber man hat irgendwie dieselben Klamotten an. Und dann bin ich am zweiten Tag auch direkt schon in die Schule gegangen. Und für mich ging die Schule erst um 13 Uhr los und dann bis 19 Uhr. Das ist in Ecuador an der Küste nicht unbedingt typisch, aber es kommt manchmal vor, denn die Unterrichtsräume wurden vormittags für kleinere Kinder genommen und dann nachmittags eben für die älteren Kinder, die vormittags alleine zu Hause sein können. Ja, und meine Schule war recht streng, was die Regeln angeht. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Je nachdem, an welche Schule man geht. Es sind alles Privatschulen. Es gibt sehr wenige öffentliche Schulen und dadurch gibt es überall große Unterschiede. Und bei mir war es auf jeden Fall sehr streng. Also wir durften gar keine Handys haben. Wir mussten genau die Uniform tragen, die vorgeschrieben war. Also wir hatten eine für montags. Da gab es so einen Morgenappell und wir haben die Schulhymne gesungen und die Landeshymne und die Flagge gehisst und hatten dafür auch unsere eigene Uniform. Und da müsste wirklich alles stimmen. Also von den Schuhen zu den Socken, zu dem Rock, zum Haargummi. Also es durfte davon nicht abweichen. Und dann hatten wir noch eine Uniform für normale Tage und eine Sportuniform. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich jeden Morgen dieses blöde T-Shirt bügeln musste, damit da keine Falten drin sind. Und ich mittlerweile sehr froh bin, nicht mehr bügeln zu müssen.
Und du hast es eben schon mal angesprochen, das Äußerliche. Wie war es denn als Weiße, als europäische Person in Ecuador zu leben? Wie hast du das empfunden?
Es war über die Zeit sehr anstrengend, aber ich bin auch sehr dankbar für die Erfahrung. Also ich hätte mir vorher nie vorstellen können, wie das ist, überall aufzufallen. Denn in Ecuador gibt es, also zumindest in Manta, wo ich war, nicht so viel Tourismus. Das heißt, die Menschen, die da sind, die sind entweder selbst aus Ecuador oder aus irgendeinem umliegenden Land, aus Venezuela oder Peru oder Kolumbien, aber nicht so viele, die aus Europa kommen. Das heißt, jeder Mensch, der da irgendwie eine helle Hautfarbe hat, fällt direkt auf. Also in meiner Schule waren sehr viele Menschen, die unbedingt mal mit mir sprechen wollten. Ich war auch die erste Austauschschülerin an der Schule. Und es war manchmal ein bisschen schwierig, weil ich ja die Sprache gar nicht verstanden habe anfänglichs. Und ich habe über die Zeit einfach gemerkt, wie schön es ist, auch Teil zu sein von der Masse, dass man auch in der Masse untergehen kann. Und ich habe in Ecuador ja nie Rassismus erlebt. So, dass ich habe das immer mit einer positiven Konnotierung. Also es war eine Europäerin, die ist reich, die hat irgendwie viel erlebt und wurde halt ständig angesprochen auf der Straße. Also ich konnte auch nicht normal spazieren gehen, nach draußen gehen, ohne mindestens alle 3 Minuten angesprochen zu werden, spätestens von irgendeiner Person. Und kann mir vorstellen, dass es für Menschen, die irgendwie in Deutschland wohnen und eine dunkle Hautfarbe haben und Rassismus erleben oder jeden Tag irgendwie vielleicht drauf angesprochen werden, hier ist es nicht so extrem wie in Ecuador, aber das, also ich kann mir vorstellen, dass es einfach super, super schwierig ist und ich hätte mir vorher nie vorstellen können, wie anstrengend das ist, jeden Tag auf das Aussehen reduziert zu werden, auch wenn es eine positive Bedeutung hat. Und bin sehr dankbar für diesen Perspektivwechsel, aber als 16-Jährige war es an vielen Tagen auch einfach sehr anstrengend. Ja, ein Beispiel dazu ist noch, dass Klassenkameradinnen oder andere Menschen von der Schule mit mir Hautfarbenvergleich gemacht haben. Also man kennt es ja, wenn hier in Deutschland der Sommer ist und alle werden braun, dass man guckt, wer ist eigentlich am braunsten geworden in den Sommerferien. Da war es aber anders. Also da wurde geguckt, wer denn irgendwie möglichst weiß ist und wer ist dann, ja, ungefähr so hell wie ich ist. Und die haben sich dann da super drüber gefreut. Und ich habe mir damals gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Das ist irgendwie für mich so super untergegangen. Ich habe mich aber vor ungefähr einem Jahr mit einer Ecuadorianerin unterhalten, die gerade in Deutschland ist und eben genau über dieses Thema. Und sie hat mir erzählt, dass sie als kleines Kind super unzufrieden war, weil sie auch als Schönheitsideal immer hatte, dass helle Haut was Besonderes ist, dass Großsein etwas Besonderes ist. Und das kam auch ganz viel dadurch, dass in Ecuador, das ist mir irgendwann auch mal aufgefallen und war darüber total verwundert, dass die ganzen Models, die es da gibt, die sehen so aus wie die Models, die wir kennen. Also so dieses Standardbild von groß, schlank, eher helle Haare, eher helle Haut. Also natürlich gibt's auch andere Models. Aber die meisten, die ich in Ecuador gesehen habe, an Schaufensterpuppen oder was auch immer, waren halt eben diese Beispiele. Und die meisten Menschen in Ecuador sehen eben nicht so aus. Und das ist so ein Schönheitsbild, was denen irgendwie trotzdem eingeprägt wird, dass irgendwie weiß sein und groß sein und irgendwie europäisch sein das Schönere ist. Und das hat mich total traurig gemacht im Nachhinein. Und ja, eine Austauschschülerin von uns wird sogar gefragt, relativ am Anfang, ob sie nicht auch modeln will. Für eine Pferderanch war das, glaube ich, wo sie in der Nähe gewohnt hat, eben weil sie auch dieses Bild von europäisch hatte und fand das ganz schön krass, dass dieses Schönheitsideal noch so eingeprägt ist bei anderen Menschen, obwohl das Land ja sonst einfach nicht so viel damit zu tun hat. Also ich fand es sehr, sehr traurig und finde das auch immer noch sehr schockierend.
Und wie sah dein Alltag drumherum aus, neben dem Schulleben?
Ja, also für mich war es sehr schwierig, in diesen Alltag hineinzukommen, dadurch, dass die Schule ja von 13 bis 19 Uhr ging. Und in Ecuador ist es so, dass die Sonne meistens gegen 18 Uhr untergeht, da das Land am Äquator liegt und da gibt es dann eben nicht so viel Wechsel, wie wir es hier in Deutschland haben. Und sobald es dunkel war, mochte meine Gastfamilie das nicht so gerne, wenn ich nachts rausgehe, einfach weil ich ein Mädchen bin, weil ich weiß bin. Und die dann immer Angst hatten, dass dann vielleicht irgendwas passieren kann. Das heißt, ich musste so meinen ganzen Alltag, den ich sonst nachmittags hatte, irgendwie auf den Vormittag verlegen, was nicht so leicht war. Also meine KlassenkameradInnen haben sich in der Woche nicht so gern getroffen. Man ist in Ecuador sowieso oft viel mit der Familie zusammengeblieben, hat viel im Haus gemacht und gar nicht so viel draußen. Aber ich bin irgendwann vormittags dann zum Kickboxen gefahren oder bin laufen gegangen. Ich konnte sonst gar nicht so viel machen, aber habe dann auch oft irgendwie mit meiner Gastmutter was gemacht und fand es dann aber auch sehr schön, irgendwie so viel Zeit für kleine Dinge zu haben und gar nicht immer ständig was vorzuhaben. Und das meiste habe ich dann an den Wochenenden gemacht. Also entweder habe ich mich da dann mit anderen aus meiner Klasse getroffen und manchmal aber auch mit den Austauschschülern, die auch mit in derselben Stadt gelebt haben wie ich.
Und konntest du das Jahr auch zum Reisen nutzen? Gab es da Möglichkeiten?
Privat bin ich nicht gereist und auch mit meiner Gastfamilie nicht. Dafür fehlte die Zeit und das Geld. Deswegen sind wir, also wir haben so kleine Ausflüge gemacht, mal zum Strand, der in der Nähe liegt. Die waren auch immer richtig schön, die Ausflüge. Darüber war ich immer sehr dankbar. Genau, und ansonsten hat YFU in Ecuador Reisen angeboten. Die musste man nochmal extra bezahlen. Also die waren nicht im Programm mit drin. Aber es waren sehr schöne Reisen und die eine Reise ging in den Amazonas.
Ja.
Die war so 1,5 oder 2 Monate nach dem Austauschbeginn.
Mhm.
Und die war richtig schön. Also da hat man ganz viele kennengelernt oder wieder getroffen, die man am Anfang kennengelernt hat bei diesem Orientation Camp. Ja, und wir waren mitten im Amazonas, haben auch Touren gemacht mit dem Guide und sind quasi durch den Dschungel gelaufen. Natürlich auf Routen, die nicht gefährlich sind, wo nichts ist, was dich tötet. So, aber es war trotzdem unglaublich faszinierend, diese Pflanzenwelt da zu sehen und am Fluss im Amazonas zu stehen und diese ganzen Geräusche zu hören. Das kann man sich hier irgendwie in der Stadt gar nicht vorstellen, wie laut auch so die Natur sein kann, wenn irgendwie jeder Vogel singt und jede Grille zirpt. Und ich glaube, da habe ich so das erste Mal meine Faszination für Natur und Pflanzen und Tiere gefunden. Also das war vorher nicht so doll auf meinem Schirm. Und die zweite Reise hat das Ganze dann nochmal getoppt, auch wenn ich das mir hätte nicht vorstellen können. Da sind wir auf die Galapagos-Inseln geflogen.
Oh.
Und haben einen 10-Tagestrip gemacht und sind von Insel zu Insel gereist. Und wir haben eigentlich jede Nacht in einem anderen Hotel geschlafen. Und es war auch eine sehr schöne Reise. Im Nachhinein würde ich sie, glaube ich, nicht nochmal machen, weil ich auch gesehen habe, wie viel der Tourismus auf den Galapagos-Inseln kaputt machen kann. Und das für uns natürlich ein total schönes Erlebnis war. Aber um diese Natur, die da ist, zu schützen und die irgendwie auch sehr schützenswert ist, weil es sie nirgendwo nochmal gibt, ist der Tourismus so eine zweischneidige Sache. Dadurch haben die natürlich auch Geld für Projekte, aber es macht natürlich auch sehr viel kaputt. Ich habe aber unglaublich schöne Dinge gesehen. Also wir sind geschnorchelt, ich bin mit Schildkröten geschwommen, wir haben Haie gesehen beim Schnorcheln und sind auch auf den Vulkan raufgestiegen und wo man nichts gehört hat, also da war plötzlich kein Tier mehr, was gesungen hat, wo keine Autos gefahren sind, wo kein Wind wehte, also es war absolut still. Und das war so das erste Mal, dass man in so einer freien Landstrich wirklich nichts gehört hat, was man ja auch in der Stadt nicht hat oder auch auf dem Land, da hat man ja auch immer was, was auf jeden Fall ein krasses Erlebnis war.
Das glaube ich dir sofort, das klingt nach sehr, sehr prägenden und sehr spannenden Reisen, die du da gemacht hast. Wann ging es für dich dann zurück in die norddeutsche Natur?
Ja, das ging für mich früher als geplant. Also ich bin ja Mitte Februar schon zurück nach Deutschland gegangen. Das hatte für mich verschiedene Gründe. Also das Jahr war unglaublich schön und ich habe ja auch gerade super viele schöne und spannende Sachen erzählt. Aber es war auch ein Jahr, was sehr anstrengend für mich war. Ich hatte mich ja bewusst für ein Land entschieden, von dem ich gar keine Ahnung hatte, mit dem ich gar keine Berührung hatte. Und habe irgendwann festgestellt, dass es für mich auch einfach sehr überfordernd war. Also dadurch, dass ich ständig überall aufgefallen bin und irgendwie nie so richtig meine Ruhe hatte. Also ich habe ja mein Zimmer mit meiner Gastschwester geteilt und hatte dann irgendwie nicht so diesen Rückzugsraum, den ich doch irgendwie ganz gut manchmal gebrauchen kann. Und wenn ich spazieren gegangen bin, wurde ich auch von allen Seiten angesprochen. Und mein Tagesablauf war einfach so anders, dass ich mich da nie so richtig dran gewöhnen konnte. Und ich hatte einfach irgendwann diesen Punkt, wo ich super überfordert war mit allem und mir es mental nicht mehr so gut ging. Und dann war 2020, also ich hatte 1920 mein Austauschjahr und dann ist Corona gekommen langsam und es war so ein bisschen die Debatte von, ja, ist es irgendwann so, dass die Austauschzeit vielleicht abgebrochen werden muss von einigen oder geht das weiter, wie sieht's aus? Und ich hatte dann für mich irgendwie so diesen Punkt gefunden von, okay, ich bin zwar angemeldet für diese 10 Monate und meine Eltern haben ja auch für diese 10 Monate bezahlt. Mir geht es aber, glaube ich, nicht mehr so gut hier und ich glaube, ich möchte lieber nach Hause. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch ziemlich dolles Heimweh und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, früher zu fahren. Und ein paar Wochen später wurde dann sowieso abgebrochen durch Corona. Aber es finde ich ganz wichtig zu sagen, dass wenn es einem nicht gut geht und man das Gefühl hat, dass das ja so nicht mehr weitergehen kann für einen, dass man auch die Entscheidung treffen kann, früher zu gehen, auch wenn es natürlich eine super, super schwere Entscheidung ist und eine Entscheidung, über die man sprechen sollte mit anderen, die man nicht einfach von heute auf morgen trifft. Manchmal ist es auch nur eine Phase, in der man gerade steckt. Ja, aber da ehrlich mit sich selbst zu sein und drüber zu reden mit anderen.
Du hast direkt anfangs in der Anmoderation schon einmal erwähnt, dass dich viele Aspekte des Austausches auch bis heute prägen und zum Teil auch zu der Greta, die sie heute ist, gemacht haben. Willst du darüber noch ein bisschen berichten?
Ja, total gerne. Also in Ecuador, also ich habe in einer ziemlich ärmlichen Gegend gewohnt, das muss man dazu sagen. Also in Ecuador gibt es eine sehr große Schere zwischen sehr reichen Menschen und Menschen, die nicht so viel Geld haben. Und die Austauschschüler, die auch bei mir in der Stadt gewohnt haben, die haben alle in einer gated area gewohnt, also wo ein Zaun drum ist, wo immer ein Wachmann ist. Und da war es eigentlich immer alles gut. Also da gab es sehr viel Freiheiten. Und ich habe in einer Gegend gewohnt, wo es einfach ja nicht so viel Luxus gab. Und meine Gastfamilie hatte zum Beispiel keine Waschmaschine, was ja hier super normal ist. Aber ich habe für ein halbes Jahr lang meine Wäsche per Hand gewaschen. Oder das Wasser ist mindestens einmal die Woche ausgefallen und wir hatten kein fließendes Wasser. Man konnte es eh nicht aus der Leitung trinken. So, das war zu doll mit Algen besetzt. Aber es gab einfach kein Wasser dann. Oder der Strom ist ausgefallen, ziemlich oft. Und so ganz viele Dinge, die wir hier uns von der Infrastruktur gar nicht vorstellen könnten, die waren da normal. Aber ich habe nicht einmal eine Person gehört, die sich darüber aufgeregt hat oder beschwert hat oder, wir haben es ja so schlecht. Sondern die Mentalität von Menschen, die in Ecuador leben, die war immer so schön, weil es war eigentlich eher so ein, wir gucken uns das an, was wir haben und ja, sind irgendwie glücklich darüber, wir wertschätzen das. Und zum Beispiel mit meiner ersten Gastfamilie, die ich ja gewechselt habe, die hatten super wenig Geld. Also die haben ihr Haus 3 Monate vor beim Erdbeben verloren. 3 Jahre vor mit dem Erdbeben verloren. Und haben sich nach und nach mit wenig Geld, was die hatten, wieder aufgebaut. Und obwohl die super wenig Geld haben, hatten die mich als Austauschschülerin aufgenommen. Weil das, was sie haben, können sie ja auch teilen. Und so haben viele Menschen gelebt. Also auch in meinem Klassenraum haben viele Menschen nicht so viel Geld gehabt. Aber wenn jemand was zu essen mitgehabt hat, dann wurde das mit jedem geteilt. Und das fand ich einfach so eine schöne Einstellung. Und als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin und hier waren so alle, das Wetter und irgendwie blöd und das ist blöd, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, dass wir hier so oft rumlaufen und gar nicht sehen, wie schön es ist, eine Waschmaschine zu haben oder funktionierenden Strom oder das Wasser direkt aus der Leitung trinken zu können. Und mir hat das einfach die Augen geöffnet, wie unterschiedlich das Leben auf der Welt sein kann, aber nicht unbedingt schlechter. Also ich würde nicht sagen, dass die schlechter gelebt haben, weil sie waren glücklich mit der Art und Weise, wie sie gelebt haben. Und ja, darüber denke ich oft noch nach in verschiedenen Situationen, wenn man wieder dabei ist, über irgendwas zu meckern und ja, einfach drüber nachzudenken, wie gut man es eigentlich auch hat und für anderen Dingen. Ja.
Das ist eine ganz, ganz wichtige Erinnerung, die du da ausgesprochen hast. Danke dir. Ich weiß es ja und viele andere, die dich kennen, wissen es auch. Du bist mittlerweile sehr aktiv bei RyeView. Wieso hast du dich dafür entschieden und wann ist diese Entscheidung gefallen für dich?
Ja, es war anfänglich gar nicht in meinem Kopf. Also ich bin ja zurückgekommen und dann war Corona und irgendwie war Deutschland gar nicht mehr so, wie ich Deutschland kannte. Irgendwie hat sich alles verändert. Ich hatte auch, ja, bin ja auch weiter gewachsen und war aber auch sehr erschöpft erstmal von den Erfahrungen, die ich alle hatte und hatte dann gar nicht mehr so viel mit RyeView zu tun, bis ich irgendwann angeschrieben worden bin von Menschen, die auch in Südamerika waren und die haben mich auf das Isla eingeladen. Über das Isla sprechen wir auch in der nächsten Folge, die rauskommt. Und das war ein Treffen, wo ganz viele, die auch in Südamerika waren, sich für ein Wochenende getroffen haben. Und das hatte jetzt nicht so viel mit ehrenamtlicher Aktivität zu tun. Und ich habe in dem Zeitpunkt gemerkt, also das war dann ja 8 Monate, nachdem ich zurückgekommen bin aus dem Austausch, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, wie doll ich eigentlich diese Menschen vermisse. So diese Community von offenen Menschen, die was erlebt haben, die gerne miteinander reden, die einander helfen. Und bin dann auf dieses Wochenende gefahren und ja, hab dann irgendwie festgestellt, wie cool einfach diese Community ist. Und dann ist irgendwie eins nach dem anderen gekommen und ja, wurde dann irgendwie öfter mal angeschrieben, hab mich auf den Verteiler setzen lassen von ValveU und bin dann irgendwann mal auf die erste Tagung mitgefahren und mach das seitdem einfach sehr gerne, weil ich, ja, für mich das einfach eine sehr wichtige Erfahrung war, dieses Austauschjahr zu machen und ich gerne anderen Menschen diesen Weg erleichtern möchte und eben auch mit denen drüber sprechen kann, was alles schieflaufen kann auf im Austauschjahr, was aber auch irgendwie alles schön laufen kann im Austauschjahr. Und diesen Prozess zu begleiten auf Vorbereitungstagungen oder Nachbereitungstagungen, der macht mir persönlich immer am meisten Spaß.
Dann sage ich an dieser Stelle, und es ist mir sehr wichtig, schon einmal danke für das Teilen, sowohl der Höhen, die du erlebt hast, aber auch der Tiefen, die du erlebt hast im Austausch und insbesondere für das Teilen der Aspekte, die dich bis heute begleiten und an denen du gewachsen bist und die du dir immer wieder in Erinnerung rufst. Und ich würde dich natürlich trotzdem auch sehr gerne fragen, ob es ein Lied gibt, das dich heutzutage noch an die Austauschzeit erinnert oder vielleicht auch an die Zeit nach dem Austausch, also die Zeit des Ehrenamts.
Ja, also da muss ich diesmal ein sehr typisches Lied nennen, was viele kennen von ValveU, die irgendwie mehr aktiv sind. Und zwar ist es das ValveU Jubiläumslied. Das gibt es leider nicht auf Spotify, es gibt es nur auf YouTube zu hören. Aber es ist für mich ein super schönes Lied. Das hören wir oft auf Tagungen, wo irgendwie ja super viele Insider auch passieren, die irgendwie auf Tagungen mal passiert sind. Was aber immer wieder ein so schönes Lied ist, ja, was bei mir immer richtig viel Nostalgie auslöst. Genau, man findet es eben nur auf YouTube. Was man aber auch seit kurzem findet auf YouTube, ist unseren Podcast. Also wir haben auch die Folgen nochmal hochgeladen. Für Menschen, die vielleicht kein Spotify haben oder damit wir da gesehen werden, ja, kann man uns jetzt auch bei YouTube finden.
Das ist ein super Übergang. Ich kann alle Zuhörenden nur einladen, auch da mal reinzuhören. Und würde an dieser Stelle einfach mal Danke sagen, liebe Greta. Ich fand es sehr spannend, mal diesen Perspektivwechsel mit dir zu machen und dich interviewen zu dürfen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Und ja, ich freue mich auf alle weiteren Monate des Jahres und auf alle Folgen, die wir noch zusammen planen.
Ja, vielen Dank, Hannah, auch dir, dass du mit mir dieses Interview gemacht hast. Für mich war es eine sehr, sehr schöne Reise, nochmal zurück an die vergangene Zeit zu denken und zu sehen, was irgendwie, ja, so Verschiedenes passiert ist und wie mich das auch bis heute noch geprägt hat. Und auch ich freue mich auf ein schönes weiteres Jahr. Und damit ihr nichts verpasst, dürft ihr gerne abonnieren. Dann werdet ihr auch benachrichtigt bei weiteren Folgen, die wir hochladen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr nochmal einschaltet.
Ich freue mich ebenso und wünsche euch allen einen schönen Tag, Nachmittag, Abend und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.